Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Oh, es quietscht. Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und wir sind schon wieder nicht alleine. Mascha ist nochmal da. Hallo Mascha.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, dieses Quietschen, das ist irgendwie das schöne Add-on, wenn wir hier zu dritt aufnehmen. Aber das ist ja auch nicht der Regelfall, dass wir uns hier ein Mikrofon teilen müssen. So, ja, wir haben uns letzte Woche schon wahnsinnig viel unterhalten können über dein neues Buch und über dein Schreiben und dein Lesen und all diese Dinge und sind ja geendet auf den Moment, wo du das Leseexemplar deines Buches dann zum ersten Mal in der Hand gehalten hast und von Zimmer zu Zimmer getragen hast, wie das so ist, wenn man diese Sachen auspackt und dann nicht mehr davon lassen kann. Und du hast gesagt, das ist so sinngemäß der Moment, in denen du dich das erste Mal so richtig als Autorin gefühlt hast bzw. bezeichnen würdest. Und genau da wollen wir jetzt so ein bisschen einhaken, denn dein Buch ist bei Dumont erschienen. Es ist, wird viel besprochen, du bist viel auf Lesungen und es wird sehr gut aufgenommen. Hast du dich schon so daran gewöhnt, dass das jetzt gerade dein Leben ist?
Nein, ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwie geht. Und es ist ja auch nicht dauerhaft mein Leben, sondern es ist jetzt gerade mal so eine kurze Phase, das muss ich mir auch klar machen, in der diese ganze Aufmerksamkeit so extrem geballt kommt und dann wird das auch irgendwann wieder vorbei sein und dann will ich versuchen, was Neues zu schreiben. Nee, ich finde es immer noch unreal. Es war tatsächlich in den ersten Tagen oder vielleicht der ersten Woche sehr extrem, dass ich das Gefühl hatte, okay, von irgendwie drei Leute haben das Buch gelesen zu, auf einmal gibt es so viele Reaktionen darauf und jede und jeder kann sich das auf einmal irgendwie im Buchladen kaufen. Es ist wahnsinnig schön und es ist ein bisschen unheimlich natürlich, wenn man sowas Intimes dann doch teilt und das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie das dann in den ersten Momenten ist.
Wie ist das denn? Hast du dieses Prinzip, dir Kritiken nicht anzugucken oder eher das Prinzip, ich sammle sie alle und kenne sie quasi total gut, weil es mir wichtig ist, genau zu wissen, was gesagt wird?
Also am Anfang war ja vor allem viel auf Instagram und da habe ich schon viel gelesen. Das mache ich jetzt weniger, außer wenn ich explizit irgendwo verlinkt werde oder so, dann lese ich es. Und ich freue mich natürlich auch total über schöne Kritiken, wenn Leute das Buch lesen, aber ich merke schon, es ist auch nicht gut, da irgendwie in so einen Strudel zu geraten und sich nur damit zu beschäftigen. Und es ist ganz gut, weil der Verlag mir ab und zu einfach Sachen schickt, was mich so ein bisschen entspannt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwie ständig nachgucken. Mhm. Natürlich habe ich es am Anfang gemacht, aber ich würde sagen, jetzt so seit 2-3 Wochen schaffe ich es ganz gut, gar nicht so viel darüber nachzudenken, was da jetzt gerade irgendwie rundherum passiert. Ja, damit fühle ich mich wieder ein bisschen mehr bei mir.
Ja, du hast ja jetzt auch irgendwie alle Phasen so einer Buchentstehung einmal durchlaufen. Also von den ersten Anfängen und Versuchen im Schreiben, die noch sehr im Geheimen sozusagen ablaufen, hin zu der ersten Öffentlichkeit mit dem Finden der Agentur, dem Finden eines Verlags, dem gemeinsamen Lektorat, dem Arbeiten an der Erscheinung. Dann erscheint es, dann ist es da, dann beginnt die Lesereise oder grundsätzlich die Auftritte. Ich meine, ich bin immer wieder fasziniert, dass man mit dieser Arbeit auch keinen Alltag in dem Sinne hat. Mhm. Man hat phasenweise Alltag in bestimmten Situationen, also das Schreiben, du hast es gesagt, ich glaube 10-12 Stunden hast du teilweise im Lektorat am Text gearbeitet. Das ist dann irgendwie Alltag für eine gewisse Zeit. Jetzt ist gerade dein Alltag ganz, ganz anders wieder. Hast du da irgendwie so ein Favoritenpart, wo du sagst, also das Reisen ist gar nicht so sehr mein Ding oder im Gegenteil, gerade das macht jetzt total Spaß. Worauf freust du dich in der nächsten Runde am meisten?
Also als das Buch draußen war und so viel auf mich eingeprasselt ist, habe ich gedacht, ich will einfach nur zurück an meinen Schreibtisch. Ich will einfach nur wieder alleine sein und irgendwie vor mich hinschreiben. Und das stimmt natürlich so auch nicht, weil gleichzeitig habe ich jetzt jahrelang in meiner Kammer gesessen und daran alleine gearbeitet. Natürlich will ich Resonanz dafür haben. Und ich hatte jetzt schon ein paar Lesungen, bei denen ich sehr schön fand, danach mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was sie so darüber denken und so. Insofern mag ich tatsächlich auf eine Art beide Teile. Ich finde es eher schwierig, mir so eine Art von irgendwie eine Art von Routine zuzulegen. Also, dass ich es schaffe, vielleicht auch wirklich trotzdem morgens erstmal eine Stunde an einem anderen Text zu schreiben, bevor ich dann irgendwelche Orga-Sachen mache oder wenn ich auf Lesereise bin, dass ich dann irgendwie da gut funktioniere und nicht die ganze Zeit müde bin oder so. Ich glaube, das sind Dinge, die lernt man wahrscheinlich, hoffentlich mit der Zeit. Aber ja, ich finde es schon auch spannend, dass man diese verschiedenen Phasen hat und immer wieder neu lernen muss, sich so da reinzufinden.
Es ist ja auch irgendwie ein bisschen strange, wenn ich so drüber nachdenke. Da sitzt man eben wirklich teilweise Jahre mehr oder weniger viel alleine. Auch wenn man sich austauscht am Ende, ne, sitzt niemand neben dir, wenn du das abtippst oder umschreibst. Und dann hat man eine Phase, die für das Buch fast noch wichtiger ist, nämlich wo man eigentlich ständig in irgendwelchen, im Idealfall gut gefüllten Räumen sitzt und sich unterhalten muss. In Städten, in denen man wahrscheinlich noch nicht gewesen ist, mit VeranstalterInnen, die, wenn die engagiert sind, dann auch noch mit einem essen gehen und so. Und während ich das so aufzähle, merke ich so innerliche Unruhe schon alleine durch die Vorstellung aufsteigen. Das ist schon krass, ne?
Es ist so ein absurder Kontrast. Ich glaube, es könnte fast nicht extremer sein, wirklich von diesem total alleine sein. Und das ist ja auch, was viele AutorInnen wahrscheinlich gerne mögen, warum man sich dafür entschieden hat, zu dieser extremen, diesem extremen Austausch einfach, diesem Unterwegssein, ist schon gut, wenn man beides irgendwie auf seine Art mag. Das ist schon hilfreich wahrscheinlich.
Ich denke auch gerade so drüber nach, dass ich das schon öfter erlebt habe, gerade weil viel Zeit zwischen dem Abschluss des Buches vergeht, bis es dann wirklich erscheint, dass viele schon längst woanders sind gedanklich. Beim zweiten, dritten, vierten Buch, bei neuen Texten, vielleicht auch anderen Themen einfach. Kannst du gerade noch gut bei deiner Geschichte bleiben oder ziehst dich eigentlich schon weiter? Ich meine, du kennst die ja, du hast dich ja jahrelang damit beschäftigt. Und klar macht es irgendwie Spaß, über den eigenen Text zu sprechen, aber spürst du manchmal so dieses, oh Gott, es geht eigentlich, eigentlich würde ich gerne weitermachen.
Das habe ich zum Glück jetzt noch nicht so, weil ich auch noch nicht so extrem viele Lesungen hatte. Mal schauen, wie es dann am Ende vom Sommer ist. Aber gerade habe ich eher das Gefühl, ich blicke nochmal aus so einer anderen Perspektive auf die Figuren und sehe irgendwie jetzt mit mehr Abstand, was ich da eigentlich gemacht habe oder was da passiert ist in diesem Schreibprozess und finde das irgendwie noch interessant. Aber ich merke schon, dass ich langsam wieder wirklich Lust habe, an was Neuem zu arbeiten und da mir einfach die Zeit schaffen muss jetzt gerade.
Wie ist das eigentlich für dich jetzt so wirklich aktiv Teil dieses ominösen Literaturbetriebs zu sein? Also, ne, wo fängt er an, wo hört er auf? Das ist eine große Frage, das lässt sich gar nicht so klar eingrenzen, beziehungsweise kann man darüber diskutieren. Und das ist, ja, also man ist ja nicht die ganze Zeit Teil davon. Man sitzt ja auch manchmal einfach als Privatmensch zu Hause sozusagen, aber fühlst du dich da jetzt so richtig angekommen? Was macht dieser Betrieb eigentlich für dich aus und wie, hast du so ein Verhältnis dazu, dass du sagst, boah, eigentlich bin ich da gar nicht so gemacht für oder ist das jetzt total gut, weil du da immer genau so hin wolltest?
Nee, ich wollte nicht immer total hin. Ich weiß, dass als ich zum Beispiel in Klagenfurt war und wir dann in diesem Literaturkurs waren und alle irgendwie gehofft haben, dass wir Agenturen kennenlernen oder so, alle und ich auch vor allem sehr überfordert damit waren, auch mit diesem Gefühl, man muss jetzt irgendwie mit Leuten reden und eigentlich fühlt sich das überhaupt nicht natürlich an. Und ich möchte diese Arbeit nicht machen, sondern ich möchte Menschen auf einer persönlichen Ebene begegnen und das extrem unangenehm fand. Und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen entspannt, weil ich die Leute kenne, weil ich irgendwie nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt aktuell irgendwie was beweisen oder meinen Text verkaufen oder so. Was mir extrem hilft in diesem Betrieb ist, dass ich einfach sehr gute FreundInnen habe, die auch in diesem Betrieb sind, auch vom Literaturinstitut. Und dass ich das Gefühl habe, man kann sich da einerseits ein bisschen austauschen, andererseits natürlich sieht man sich teilweise bei Veranstaltungen und es fühlt sich dann wirklich nach einem schönen Abend an, weil man eben mit Menschen ist, die man sehr gerne mag.
Jetzt ist es ja so, dass in deinem Buch so auch manchmal eben unsichtbare, aber dennoch nicht minder spürbare sexistische bzw. patriarchale Strukturen verhandelt werden und der Literaturbetrieb ist davon ja auch nicht frei. Bist du dafür sehr sensibilisiert gerade? Warst du es schon vorher? Hast du den Eindruck, da müsste sich eigentlich irgendwie nochmal mehr drehen?
Also ich habe jetzt selbst keine konkreten Erfahrungen gemacht damit, aber ich bin sicher sensibel dafür, wenn so etwas passiert. Das war aber auch schon so, als ich am Theater gearbeitet habe, dass ich da auch das erstmal das Gefühl hatte, dass es so ist und dann natürlich irgendwie das auch viel diskutiert wurde. Es gab damals eine Debatte dazu auch irgendwie am Theater. Ja, also ich glaube, dass mir das irgendwie bewusst ist oder mir auffallen würde, ist auf jeden Fall so. Aber ich bin jetzt nicht konkret gerade in irgendeine Situation.
Mhm. Ja. Nee, wir wollten jetzt ja auch gar keine krassen Situationen sozusagen auspacken, ja. Sondern ich frage mich halt zum Beispiel auch, ob du den Eindruck hattest, dass du als Debütautorin, ob das irgendwie, ob zum Beispiel so ein Autorinnenfoto eine große Rolle gespielt hat, fühlst du dich irgendwie auf eine gewisse Weise vermarktet? Das sind ja einfach Sachen, wir wissen, dass bestimmte Dinge gut funktionieren. Bei Männern sind es die vom Leben gezeichneten Fotos. Karl-Ove Knauska hatten wir ja erst drüber gesprochen, ne? Wie der sich inszeniert, aber eben auch inszeniert wird. Klar. Und irgendwie eine Autorinnenrolle nimmt man ein oder es ist, glaube ich, schwierig, von außen wahrzunehmen, finde ich, wenn man die Leute nicht kennt, ist das jetzt gerade, oder wie viel ist das Selbstfigur?
Ja, verstehe ich total. Also klar, es gibt dieses Sally Rooney-Bild und sowas, genau. So besprochen wurde. Also ich habe mich das schon auch gefragt, wie wird man eigentlich dargestellt, wie wirkt man nach außen? Ich finde es eher spannend, dass sehr oft irgendwo steht, junge Autorin, aber ich denke, also bis wann, was ist die Grenze und warum ist es irgendwie relevant und so weiter. Das finde ich, das fällt mir sehr auf. Bei den Fotos und so weiter hatte ich das Gefühl, ich hatte sehr viel Glück. Ich hatte eine tolle Fotografin, mit der ich den ganzen Tag verbracht habe, die ich auch erstmal kennengelernt habe und der ich wirklich sagen konnte, was ich möchte und wie ich mich sehe oder gesehen werden will. Und dann haben wir irgendwie ganz viele Fotos gemacht an verschiedenen Orten, die wir zusammen ausgesucht haben. Und ich bin damit super glücklich, weil ich das Gefühl habe, es ist so das, was ich irgendwie, ja, was ich transportieren will. Aber natürlich, also ich glaube, das ist nicht immer so. Ich habe das Gefühl, dass mein Verlag da sehr auf mich eingeht. Aber wie am Ende ich als Person nach außen wirke und so weiter, das kann ich gar nicht beurteilen. Das lässt sich ja wirklich nur, also von mir selbst gar nicht so sehr steuern. Das finde ich dann auch verrückt, ja.
Ja, ich finde auch, das ist so der nächste große Clash, der ja so passiert, ne? Neben dieser in Stille arbeiten und dann auf Buchreise sein, um es jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, ist ja auch genauso dieses, ich lese ein Buch, ich gucke mir den Klappentext an, ich sehe das AutorInnenfoto, ich bilde mir irgendwie so eine Meinung, nicht mal so bewusst, sondern unbewusst greifen so gewisse Vorstellungen und dann lerne ich die Person vielleicht kennen, weil ich auf eine Lesung gehe. Und auch das muss man ja erstmal so zusammenkriegen, vor allem wenn wir jetzt von einer Fankultur sprechen. Das ist ja in der Literatur nicht so massiv, aber schon auch Josef ist ein großer Fan von vielen Leuten, stimmt. Wir haben das schon öfter festgestellt, dass ich immer so ein bisschen weniger so fanmäßig unterwegs bin, aber gut, Josef kennt das auf jeden Fall. Es gibt es ja auch. Insofern ist das immer ganz spannend und ich muss gerade dran denken, dass wir ja darüber gesprochen haben, dass in deinem Buch viel Popkultur verhandelt wird. Was kann die Literatur eigentlich davon sich abschneiden, von diesem, also es ist ja schon, sind ja schon unterschiedliche Phänomene, so unterschiedliche Betriebe, die anders funktionieren.
Das ist eine spannende Frage. Also Popkultur ist natürlich zuerst mal Unterhaltung, würde ich sagen, und hat natürlich aber auch das Potenzial, irgendwie auf Dinge aufmerksam zu machen, genauso wie Literatur auch. Aber Popkultur, würde ich sagen, hat als großen Marker, dass es irgendwie Spaß macht, dass es unterhält. Und ich finde, dass Literatur das ruhig auch sein darf, und dass es nicht heißt, dass dann irgendwie weniger Inhalt darin ist, sondern ich lese schon auch gerne Texte, die mich einfach sehr gut unterhalten und wo ich das Gefühl habe, es gibt aber auch eine tiefere Ebene darunter. Und das, glaube ich, hat Popkultur teilweise auch, dass sie einfach auch Texte haben oder auch Symbole haben, die auf mehr verweisen und trotzdem einfach erstmal visuell ansprechend sind, unterhaltsam sind und so weiter.
Ich habe noch eine allerletzte Frage, bevor Josef noch was mitgebracht hat. Und zwar hattest du vorhin schon angesprochen, dass du dich darauf freust, wieder zurückzukehren an deinen Schreibtisch.
Ja.
Und ich stelle jetzt natürlich nicht die gefürchtete Frage, woran schreibst du als nächstes? Sondern eigentlich will ich nur wissen, wie sich dein Blick jetzt auf diesen Prozess, dadurch, dass du ihn einmal durchlaufen hast, verändert hast, weil zumindest kenne ich das von mir, dass die Arbeit am zweiten Buch irgendwie anders läuft.
Ja, sagen
und
alle.
Gleichzeitig spüre ich jetzt gerade, dass ich jetzt schon wieder, wo mein zweites Buch noch gar nicht erschienen ist, schon weiß, dass ich ganz viel unbedingt anders machen muss beim dritten Buch. Also ich merke, das ist so ein unendlicher Lernprozess. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich die Differenz erstmal am Anfang am größten, weil man von 0 auf 1 einfach den größten Sprung macht. Wenn du jetzt das Ganze so Revue passieren lässt für dich, wie denkst du an die Arbeit an deinem nächsten Text? Was wünschst du dir dafür?
Also was ich mir wünsche, ist, dass das Gefühl bleibt, dass ich das schon einmal geschafft habe und auch nochmal schaffen kann. Das ist jetzt gerade so, dass ich denke, naja, irgendwie wird es schon klappen. Und gleichzeitig merke ich tatsächlich, dass dieser Betrieb jetzt irgendwie da ist. Also dass ich ein bisschen ausblenden muss, dass ich Rückmeldungen zum ersten Text bekommen habe und weiß, was gut funktioniert hat, was nicht und so weiter. Und eigentlich aber einen Text schreiben will, mit dem ich zuallererst zufrieden bin und gar nicht darüber nachdenken will, was jetzt vielleicht irgendwie eine große Mehrheit an Menschen lesen wird. Also natürlich möchte ich Leute erreichen, aber erstmal möchte ich sagen, das ist das, was ich machen wollte, auf die Art, wie ich es machen wollte. Und da merke ich tatsächlich, dass ich das so ein bisschen ausblenden muss, dass jetzt Menschen sich geäußert haben zu meinem Schreiben.
Ich habe mich das schon gefragt letztes Mal, weil du ja auch meintest, dass du Literaturwissenschaften studiert hast. Und ich habe mich da schon gefragt, ob man beim Schreiben des ersten Buches quasi all die ganzen Kanon-Texte ausblenden muss und auch wie LiteraturwissenschaftlerInnen dann darüber sprechen. Man sitzt ja so im Seminar und ging dir das da auch schon so?
Absolut. Oder? Nee, da ging es mir weniger so, weil das dann so, also oft ja auch einfach so alte Texte sind und so, so große Texte, dass ich mich damit einfach erstmal nicht verglichen habe. Genau, es ist jetzt konkreter, würde ich sagen.
Okay.
Ich bekomme das Mikro wieder von Lynn. Und Mascha, ich habe noch einen kleinen Fragebogen mitgebracht oder auch einen größeren. Mhm. Und zwar ist der aus der Times. Ich habe ihn ein bisschen abgewandelt. Ich lese ihn jede Woche sehr, sehr gerne. Da werden nämlich immer Leute aus allen möglichen kulturellen Bereichen eingeladen, den zu beantworten. Und es geht ein bisschen darum, quasi so deine kulturellen Vorlieben kennenzulernen, was dir so gefällt, was du gerne liest, hörst und so weiter. Und starten wir einfach mal rein mit der Frage, welches ist dein liebstes Musikstück?
Mein liebstes Musikstück. Ich liebe gerade, ich finde, das kann man nicht so auf Dauer sagen, aber gerade liebe ich The Knife, fast alles von denen.
Kannst du was dazu sagen? 2, 3 Sätze? Also zu ihnen sozusagen, ist das?
Es ist einfach irgendwie so eine ganz bestimmte Stimmung zwischen melancholisch und treibend, würde ich sagen.
Sind das nicht so Briten?
Ja.
Also,
ja, gut.
The Cooks, The Knife, da gibt's auch diese.
Ja, The Cooks jetzt nicht mehr so, das habe ich mit 16 tatsächlich gehört, da war ich auf einem Konzert. Ich bin wahnsinnig schlecht mit Namen, deswegen fallen mir immer die Bands unter die Künstlerin nicht ein, aber ich glaube, heißt sie Zeller? Oh Mann, jetzt müsste ich es. Das ist nämlich wirklich so ein Lied, dass ich irgendwie rauf und runter höre. Ich kann es kurz nachgucken, aber sehr wahrscheinlich.
Du kannst kurz nachgucken, wir haben Zeit. Ich rede so lange einfach ein bisschen weiter. Ich bin nämlich auch sehr interessiert, weil ich die Band tatsächlich noch nie gehört habe. Du, Lynn?
Nee, aber da stelle ich mir die Frage, was dein liebstes Musikstück ist, Jose.
Oh je, ist ja eine fiese Umkehrung, hä?
Ja.
Also ich würde mal sagen, das ist schwer zu beantworten.
Ja, es ist schwer zu beantworten.
Es ist schwer zu beantworten, weil man ja immer so, also ich höre auch immer in so Loops quasi, also es gibt so eine Musik, die höre ich dann die ganze Zeit hoch und runter, aber gerade Phoebe Bridgers tatsächlich, alles von der beim Schreiben, das finde ich irgendwie eine sehr angenehme Musik zum Schreiben.
Okay.
Das ist so, das hat so, hat nicht zu krasse Ausschläge. Aber gut.
Mascha, okay, ich würde sagen Cella Day Hypnotic, ohne dass ich jetzt wusste, wie das Lied hieß, aber das ist so, das höre ich wirklich die ganze Zeit, fast jeden Tag. Gerade, schon seit Wochen eigentlich. Genau, und The Knife, Heartbeats.
Okay, dann welchen Song oder welche Verse, also es könnte auch irgendwas aus Lyrik oder so sein, aber hättest du gern geschrieben?
Wow, das sind so krasse Fragen.
Ja.
muss ich skippen, glaube ich. Ich kann mir sowas nicht merken.
Wir können ja sonst auch nochmal zurückkommen.
Ich meine, was ich sagen kann, ist, dass in meinem Buch vorangestellt ein Zitat von Bikini Kill ist, Rebel Girl. Und da mag ich eigentlich den ganzen Text, da geht es um so eine, ja, auch die Bewunderung für eine beste Freundin eigentlich und so ein Empowerment von dieser Person und ihr zu sagen, sie ist eigentlich wirklich die Tollste hier und kann alles. Und die Zeilen haben mich sehr beim Schreiben inspiriert. Das mag ich super gerne.
Hörst du eigentlich Musik beim Schreiben?
Ja, ich habe eine Playlist auch zum Buch. Die heißt Wenn wir lächeln, die ist auf Spotify. Und die habe ich oft gehört, so zur, ein bisschen Werbung, die habe ich oft gehört zur Einstimmung tatsächlich. Ich habe auch beim Schreiben manchmal Musik gehört. Ich habe zum Beispiel, gibt es von Ocean Wong eine Playlist, die er zum Schreiben verwendet hat. Die ist allerdings so, dass sie gefühlt immer trauriger und trauriger wird, je länger man hört. Und da hatte ich das Gefühl, das bringt meine Texte dann irgendwann in eine Richtung, in der ich sie nicht haben will. Genau, also manchmal höre ich schon, wenn ich eine bestimmte Szene schreiben will mit einer bestimmten Stimmung, ein Lied, das mich vielleicht mehr in diese Stimmung bringt. Was Wütendes oder was Trauriges oder so, das schon. Aber grundsätzlich habe ich es eher ruhig um mich herum, wenn ich schreibe.
Also dann machst du es auch wieder aus sozusagen?
Genau, ich höre dann eher so zur Einstimmung oder vielleicht für die ersten Sätze und dann mache ich es wieder aus.
Ja. Welche Musik macht dir gute Laune?
Alte Popsongs, Britney-Songs, tatsächlich manchmal auch Deutschrap von Frauen. Aber ja, ich würde sagen Britney tatsächlich.
Welcher Film oder Serie hat dich in letzter Zeit zum Lachen gebracht?
Ich gucke nicht so viele Serien. Ich habe zuletzt White Lotus geguckt. Das fand ich teilweise sehr unterhaltsam, vor allem in der dritten Staffel. Nicht durchgehend.
Da bist du ja voll im Trend.
Voll im Trend, ja, wenn ich mal was gucke.
Welchen Film empfiehlst du?
Auf jeden Fall Girlhood von Céline Sciamma. Ja. Spielt in Paris, in den Banlieues und ist auch über so eine Vierer-Mädchen-Clique, die da aufwächst. Der ist mega gut. Ava von Lea Musius über ein Mädchen, die weiß, dass sie am Ende von ihrem, ja, sie ist 13, am Ende von dem Sommer erblinden wird und nochmal so alles erleben wird. Ja, viel so französische Coming-of-Age-Filme, merke ich gerade. Aber ja, die beiden würde ich empfehlen.
Sind halt auch gut. Jetzt kommt wieder eine etwas komplexere Frage. Wenn du eine Dinnerparty haben könntest, welche Künstlerinnen oder Autorinnen würdest du einladen, tot oder lebendig?
Ich würde einladen Mary Gaitskill, Autorin von Bad Behavior, so Kurzgeschichten in den 80ern, die ich, glaube ich, sehr spannend finde und sehr unterhaltsam als Gästin. Vielleicht Frida Kahlo, ich glaube auch, dass sie sehr, sehr interessant ist als Person. Britney Spears, ich sag's ein bisschen zu oft jetzt, aber ich würde auch Britney Spears einladen. Ja. Vielleicht diese drei erstmal.
Und welche Musik würde da laufen bei der Dinnerparty?
Sehr durchmischt. Am Anfang eher ruhig, am Ende so, dass wir vielleicht tanzen.
Welches ist dein liebstes Theaterstück?
Ich habe von, heißt der Simon Stone?
Ja.
Ja, Simon Stone, der hat am Theater Basel, als ich da gearbeitet habe, viele alte Stücke reinszeniert und modernisiert. Ich glaube auch die Möwe von Tschechow, aber das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich 2, 3 Sachen von ihm gesehen und mochte die extrem gerne, mochte die Art der Inszenierung und der Art, das so ins Jetzt zu holen.
Der hat, es gibt bei Robert, glaube ich, oder bei Fischer, ich glaube eher bei Fischer, gibt es ein Band mit seinen gesammelten Stücken, also mit diesen neuen Interpretation quasi. Und die sind auch einfach richtig gut geschrieben. Also auch für alle, die sich für Theater interessieren, das macht enormen Spaß.
Ja.
Weil es auch, da kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, den du vorhin gesagt hattest, es ist sehr unterhaltsam.
Genau.
Und trotzdem bleibt das, was diese Stücke ausmacht, bleibt eben.
Ja.
Und es gab in London eine Inszenierung, und das kann man auch in dem Stück lesen, von Yerma. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die da auch gab in Basel.
Nee.
Die, das ist ja ein Stück von Lorca, wo es um eine Frau geht, die Kinder kriegen will und das irgendwie, das klappt nicht so richtig und dann geht es darum, was das mit der Beziehung zu ihrem Mann macht. Und das ist einfach so ein fantastisches Stück, kann man sich auch angucken bei National Theatre auf dieser, also die haben auch so eine Streaming-Plattform, so ein bisschen ähnlich wie Netflix. Und ja, also unbedingt eine Empfehlung, auch das Buch zu lesen. Weil die
wow, voll gut, dass du es auch kennst, weil ich wäre jetzt geschwommen mit den Titeln und so, aber ja.
Nee, der ist wirklich cool. Ja. Was ist ganz allgemein gefragt überbewertet? Also kann quasi aus jedem Bereich sein.
Was ist überbewertet? Nee, mir fällt nichts ein. Ich finde alles gerade sehr wichtig tatsächlich.
Oder gibt es irgendwas, was dich nervt?
Ich glaube, mich nervt, wenn man sich selbst sehr wichtig nimmt. Ich würde sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn man das schafft, ein bisschen abzulegen.
Dann kommt das Pendant, was wird unterschätzt?
Finanzielle Sicherheit ist, glaube ich, was ich mit den Jahren gelernt habe, was extrem wichtig ist, um irgendwie gut zu funktionieren und gut seine Arbeit oder auch seine künstlerische Arbeit machen zu können.
Was ist dein Lieblingsfilm?
Hatten wir schon, ich glaube wirklich Girlhood von Celine Sciamma. Und was mir eben noch eingefallen ist, ich liebe auch Promising Young Woman. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, der ist toll. Fandst du den zweiten auch noch gut von der Regisseurin?
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Okay. Ja. Ja. Dann kommen wir weiter. Warte, zu welchem Buch kommst du immer wieder zurück?
Sylvia Plath, Die Glasglocke. Habe ich jetzt zum ersten Mal auf Englisch gelesen und finde es immer noch genauso gut und finde es einfach irgendwie beeindruckend, wie nah es für mich ist an der heutigen Welt. Und es ist natürlich extrem düster und schmerzhaft, das zu lesen, aber ich finde es immer noch irgendwie, ich habe das Gefühl, das hat sowas für mich sehr, sehr zeitgemäßes. Und das ist was ich immer wieder gerne lese, wo ich immer wieder neue Sachen drin entdecke.
Machst du das eigentlich häufiger, dass du zu Texten zurückkommst, oder ist das eher der Ausnahmefall?
Nee, schon. Also ich lese meistens nicht das ganze Buch nochmal, aber ich nehme mir schon Bücher, die ich sehr mag, immer wieder aus dem Regal und guck rein. Andere sind Bücher von Jonas Hassan Kimiri. Das ist ein Autor aus Schweden. Der heißt Ich rufe meine Brüder, ist eins von dem, was er geschrieben hat. Ist auch so eine Mischung aus, also hat fast was Szenisches, Theaterstückhaftes irgendwie, wo ich auch die Sprache einfach wahnsinnig gerne mag. Und er hat sowas gemacht, eben er hat es auch so, was ich auch versucht habe in meinem Text, dieses, es ist nicht klar, was passiert gerade wirklich und was passiert nur in der Fantasie.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, bei ihm zum ersten Mal so umgesetzt gesehen, dass es mich dann sehr fasziniert hat und ich mir auch öfter dann angeguckt habe, wie er das eigentlich gemacht.
Wir bleiben noch ein bisschen bei den Büchern. Was liest du gerade?
Ich lese gerade Der Gott des Waldes von Liz Moore und das ist einfach nur, weil ich Lust hatte, mal wieder ein richtig unterhaltsames Buch zu lesen.
Aber das hatte ich neulich auch in der Hand, weil ich das Cover so geil finde. Jetzt kann ich ja mal fragen, ist es unterhaltsam? Ist es sogar mehr als unterhaltsam? Ich ringe noch mit mir, weil ich eh immer so viel zu lesen habe.
Also unterhaltsam finde ich es auf jeden Fall. Es hat ja irgendwie mehr als 500 Seiten und das lese ich eigentlich nie, so dicke Bücher. Und am Anfang fand ich es super schwierig, weil es ungefähr 15 verschiedene Perspektiven gibt. Es dreht sich eben um, ich glaube, es spielt in den 60er, 70ern, um einen Fall, dass ein Mädchen verschwindet in einem Feriencamp in den USA. Und 10 oder 15 Jahre vorher ist ihr Bruder verschwunden und dann werden eben diese verschiedenen Zeitebenen aufgerollt und dann immer die verschiedenen so Perspektiven der Eltern, der Freundinnen, aber auch der Polizistinnen und so weiter. Ich finde, sobald man weiß, wer ist und so, macht es auf jeden Fall Spaß. Man ist auch in den einzelnen Figuren drin und so weiter. Es hat auch was Gesellschaftskritisches. Es geht schon sehr viel um die Frage, wie Frauen in dieser Zeit sich fügen mussten in bestimmte Rollen und welche Freiheiten sie hatten und so, da ist es schon kritisch. Aber ich würde sagen, es ist vor allem ein Buch, das mir jetzt gerade einfach sehr Spaß macht und vielleicht mich wieder so ein bisschen zurückbringt ins wieder mehr Lesen.
Welches Buch konntest du nicht zu Ende lesen?
Also fast nicht zu Ende lesen konnte ich Lies es bit, bis es schmilzt oder wenn es schmilzt. Das ist eine niederländische, belgische Autorin. Und da gibt es irgendwie auch eben eine junge Frau, die zurück in ihre Heimat reist, in der was passiert ist, in ihrer Kindheit. Und sie will sich dem jetzt wieder stellen. Und da gibt es ein, zwei Szenen drin, die einfach so heftig sind, dass ich nicht weiß, ob ich sie, also vielleicht lieber nicht gelesen hätte. Und das habe ich trotzdem zu Ende gelesen, aber das war auf jeden Fall eins, was mich irgendwie sehr durchgeschüttelt hat. Das große Heft von Agota Christoph ist auch eins, wo ich finde, es gibt Stellen, die sind einfach fast nicht erträglich und trotzdem ist es ein tolles Buch.
Und passiert dir das auch, dass du Bücher weglegst? Also nicht sozusagen aus Gründen, dass sie so gut geschrieben sind und dann vielleicht einem zu nahe kommen, sondern dass du merkst, das ist einfach nicht meins?
Ja, leider oft. Also ich versuche immer schon irgendwie 50 Seiten zu lesen und dann zu entscheiden, aber ich habe leider das Gefühl, ich muss irgendwie von allem gepackt werden, also auch ein bisschen von der Sprache und so weiter. Und ja, leider lege ich echt nicht so selten Bücher weg, wenn sie mich nicht total interessieren.
Spart man sich auch ein bisschen Lebenszeit, also.
Vielleicht, aber ich glaube, manchmal ist es auch gut, einem Buch eine Chance zu geben.
Ja, bei manchen schon. Welchen Klassiker willst du unbedingt noch lesen? Gibt es da einen?
Ja, ich möchte, glaube ich, tatsächlich von Tschechow noch Sachen lesen.
Stücke dann? Oder
Stücke, genau. Dann, ja, so. Tatsächlich die Theaterstücke.
Ja. Wenn du ein Bild besitzen könntest, welches wäre das?
Das wäre von Gerhard Richter. Der hat so ein riesiges Bild, das einfach Wellen zeigt. Das hing vor Ewigkeiten mal in Paris im Centre Pompidou und jetzt nicht mehr. Also Gerhard Richter hat ja oft so Bilder gemacht, die fast wie Fotografien wirken, weil sie so realistisch sind. Und das ist einfach ein Meer, einfach nur Meer. Und ich finde das so beruhigend und so schön davor zu sitzen, dass ich tatsächlich das sehr gerne dann in meiner sehr großen Wohnung an die Wand hängen würde.
Dann kommen wir zur letzten Frage. An welchem Ort bist du am glücklichsten?
Immer am Wasser. Tatsächlich. Egal ob am See oder am Meer.
Das heißt, der große Meerroman kommt auch noch.
Der große Meerroman kommt als nächstes, ja.
Lynn, möchtest du?
Ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt doch diesen Spruch, dass es KünstlerInnen immer zum Wasser zieht.
Mhm.
Also.
Ist das so?
Ja. Und ich bin jetzt grundsätzlich eher so der Bodentyp, kann man das so sagen. Ich mag Steine.
Kann man auf jeden Fall.
Aber ich weiß auch, wenn ich an einem Ort bin, den ich nicht kenne, ich orientiere mich immer am Wasser.
Ja.
Also klar, wenn man ans Meer fährt, geht man natürlich zum Meer, deswegen ist man ja meistens auch dort. Aber so in jeder fremden Stadt muss ich erstmal auschecken, wo die Flüsse lang gehen.
Ja.
Also insofern,
ja,
aber vielleicht ist das auch gar nicht so sehr künstlerisch, sondern menschlich. Müssen wir mal noch andere Leute dazu befragen. Du guckst jetzt so, Josef, als ob du gar keine Ahnung hast, was das soll. Ist bei dir anders?
Nein, nein. Ich habe gerade nur dran gedacht, dass ich, als ich zum ersten Mal nach London gekommen bin, war ich bei so einer, über Airbnb, bei so einer älteren Künstlerin, die wirklich auch schon weit über 70 war, aber jeden Tag halt in ihr Atelier gegangen ist. Und dann hat die gesagt, mir mal gesagt, was ich machen soll quasi, um in der Stadt anzukommen. Und ihr erster Ratschlag war, an den ersten Kanal zu gehen, der da so direkt vor ihrer Haustür losging. Und dann einfach den ganzen Tag am Wasser lang zu laufen,
schön,
um die Stadt quasi kennenzulernen. Ne? Also da kommt man wieder so hin. Mascha, es war total schön, dass du da warst und
hat
mit uns
geredet
hast. Hat
mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche dann wieder zu zweit.
Und unbedingt nochmal empfehlen, kauft euch das Buch, lest es und dann geht zu all den Veranstaltungen, die noch stattfinden. Es kommen ja noch einige und wir haben es sehr gern gelesen.
Dankeschön.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.